Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Am Mikrofon ist Ann-Kathrin Büsker, und nachdem die Ozeane ja letzte Woche schon in puncto Klimafragen eine große Rolle gespielt haben, vertiefen wir ihre Bedeutung und Entwicklung heute nochmal politischer. Mein Gast ist heute Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wir haben eine lange Themenliste, die ich vorbereitet habe. Der konkrete Schutz der Meere steht da drauf. Das Stichwort Tiefseebergbau habe ich mir aufgeschrieben. Ausbau der Offshore-Energie. Wir müssen natürlich auch über die Fremantle Highway sprechen und über ein neues Abkommen zum Schutz der Hochsee. Was mich zu meiner ersten Frage bringt, weil ich glaube, es lohnt sich für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal zu erklären, wie eigentlich die Zuständigkeitsbereiche im Bereich Meer sind. Ist ja durchaus eine komplexe Gemengelage. Vielleicht mögen Sie erklären, wie die Verantwortlichkeiten im Bereich Meer überhaupt organisiert sind.
Vielleicht nähere ich mich Ihrer Frage erstmal von meiner ursprünglichen Herkunft. Ich bin nämlich Biologe und deswegen sehe ich die Meere natürlich erstmal als einen Raum, als ein großes Ökosystem, was tatsächlich miteinander eng verbunden ist. Wir sprechen eigentlich am liebsten von einem Ozean, und in diesem einen Ozean, da schwimmen die ganzen Organismen, Wale, Fische ohne Grenzen umher. Meeresverschmutzung leider auch nicht durch die vom Menschen gezogenen Grenzen beeinflusst. Und das trifft auf ein System, danach fragten Sie, dass wir Menschen ja entwickelt haben über die Jahrhunderte hinweg. Und das ist so, dass wir verschiedene rechtliche Zonen haben. Ganz einfach gesprochen, nimmt mit zunehmender Entfernung von der Küste auch die Souveränität von Küstenstaaten ab. Und ganz früher war es tatsächlich so, soweit ein Staat mit Gewalt sein Recht durchsetzen konnte, also wie weit man beispielsweise mit einer Kanone schießen konnte, soweit galt die Souveränität. Da sind wir mittlerweile zum Glück sehr, sehr viel weiter. Wir haben verschiedene rechtliche Zonen, nämlich das sogenannte Küstenmeer, das geht bis 12 Seemeilen raus, und dort ist mehr oder weniger die Zuständigkeit und auch die Durchsetzungsfähigkeit der Küstenstaaten sowie an Land. Und dann im Anschluss bis maximal 200 Seemeilen hinaus haben wir die ausschließliche Wirtschaftszone. Dort können Staaten noch über die wirtschaftlichen Dinge bestimmen, also über Bodenschätze beispielsweise, über Fischvorkommen und so weiter. Und dahinter beginnt dann mehr oder weniger die hohe See, der offene Ozean, ein Raum, in dem die Freiheit der hohen See stark im Vordergrund steht und wo viele Dinge eben nicht geregelt sind.
Das heißt, niemand hat die Hoheit über die Hochsee.
Das ist zum Glück nicht ganz so. Es gibt so eine Art Grundgesetz für die Meere. Das ist das internationale Seerechtsübereinkommen. Das ist so ein verbindlicher UN-Vertrag, der viele Grundsätze festlegt. Bisher hatten wir so gut wie keine Regeln für den Meeresschutz. Und auch das haben wir zum Glück jetzt im Frühjahr mit einer wirklich historischen Entscheidung der Vereinten Nationen, nämlich für ein Abkommen zum Schutz der Hohen See, vereinbaren können. Und vielleicht so viel, dass man die Dimension noch mal ein bisschen deutlicher bekommt. Also diese hohe See, das ist fast die Hälfte der Erdoberfläche, wenn man zweidimensional denkt. Und wenn wir in die Tiefe gehen, das sind alles Räume, die zum Teil mehrere Kilometer tief sind. Das sind also wirklich unfassbar große und häufig noch sehr, sehr unbekannte Lebensräume, um die es hier geht.
Das neue Hochseeabkommen, das soll es ja möglich machen, auch auf hoher See Schutzgebiete auszuweisen. Aber wer kümmert sich dann um die? Wer hat die Verantwortung dafür?
Genau, zunächst erstmal haben Sie völlig recht. Wir haben erstmals überhaupt die Möglichkeit, in diesen Zonen Meeresschutzgebiete einzurichten. Also was an Land ja relativ einfach sein kann, dass wir also Schutzgebiete ja per Verordnung oder auch durch Regulierung der zuständigen Behörden an Land einfach einrichten können. Auf dem Ozean, auf der hohen See müssen die Staaten dies gemeinsam tun. Das können also nur die UN-Staaten gemeinsam. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir dieses neue Abkommen haben. Hier wird über dann Mechanismen unter diesem Dach, dort wird es beispielsweise einen wissenschaftlichen Ausschuss geben, der diese Gebiete überhaupt erstmal identifiziert, und die Staaten können dann gemeinsam die Schutzvorschriften festlegen. Die Überwachung, danach fragten Sie natürlich, ist dort draußen deutlich schwieriger als an Land. Aber auch hier wird man langsam besser. Es gibt satellitengestützte Überwachungssysteme. Schiffe haben auch automatische Tracking-Systeme, mit denen man nachvollziehen kann, wo sich diese Schiffe aufhalten. Und letztlich ist es auch immer natürlich dann die Verantwortung der einzelnen Staaten. Also wir als Bundesregierung werden dann für Deutschland dafür verantwortlich sein, dass sich unsere Schiffe, dass sich unsere Akteure auch an die Regeln mithalten werden.
Wir reden ja im Moment viel, auch ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, über internationale Zusammenarbeit, internationale Verhältnisse, wie unsere Politik auf internationaler Ebene überhaupt noch funktioniert. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Meeresschutzpolitik funktioniert eigentlich nur, wenn alle zusammenarbeiten.
Ganz genau. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Es reicht also nicht, wenn wir als Bundesregierung zum Beispiel in Nord- und Ostsee Regeln erlassen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, aber sie reicht eben nicht aus. Wir müssen mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, weil, wie gesagt, wir sprechen von einem Ozean, ist auch eine Nordsee. Wir können nur wirklich Dinge wie Überfischung, wie Meeresverschmutzung lösen, wenn alle an einem Strang ziehen.
Wir haben jetzt gerade gesehen, wie schnell geschützte Räume tatsächlich auch in Gefahr geraten können. Wir zeichnen dieses Interview am Donnerstagnachmittag auf. Gerade wird die Fremantle Highway in einen niederländischen Hafen geschleppt. Es gibt jetzt Meldungen, dass sie auch sicher angekommen sein soll. Wie sehr haben Sie die letzten Tage die Luft angehalten und gehofft, dass das alles gut ausgeht?
Ja, wir waren wirklich sehr, sehr nervös und haben die Lage sehr, sehr genau verfolgt. Gleichzeitig haben wir auch großes Vertrauen gehabt in unsere Nachbarn, in die Holländer, die das hochprofessionell gehandelt haben. Also da auch wirklich mein ganz großes Glückwunsch an die holländischen Behörden und auch unsere Dankbarkeit dafür, dass sie das so gut, so professionell alles gehandelt haben. Denn das Risiko war enorm, wäre es dort zu einer großen Havarie, insofern, dass das Schiff möglicherweise gesunken wäre oder gar auseinandergebrochen, dann hätte der Treibstoff dort an Bord zum Beispiel große Auswirkungen auf die hochsensible Natur im Wattenmeer. Diese Schiffe, das darf man nicht vergessen, fahren durch die Nordsee, fahren sehr küstennah vor dem Nationalpark Wattenmeer entlang. Und das sind Räume, die mit zu dem Besten überhaupt in der Meeresumwelt gehören. Was wir hier in Deutschland sowieso haben, in Holland, in Dänemark, aber auch mit weltweiter Bedeutung. Es ist ein UNESCO-Weltnaturerbe und das war massiv gefährdet. Und deswegen die Erleichterung ist sehr, sehr groß, dass dieses Schiff tatsächlich, wie Sie sagen, jetzt wohl gerade in diesen Minuten in Eemshaven in den Niederlanden eingeschleppt wird.
Der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer von den Grünen, der hat ja im Kontext dieser ganzen Sache gefordert, die Umweltstandards für solche Transporte müssten verbessert werden und Risikoschiffe, so seine Forderung, müssten weiter draußen fahren, nicht so nah an der Küste. Wie positionieren Sie sich dazu?
Genau, das ist eine sehr wichtige Diskussion, die geführt werden muss. Und das bringt mich wieder zu meinem ersten Punkt zurück. Anders als zum Beispiel an Land, wo die Bundesregierung ein Tempolimit sehr einfach einrichten könnte, so kompliziert im Vergleich ist dazu die Verkehrsregelung auf See. Denn diese Schiffe, die fahren nach Regeln, die durch die Vereinten Nationen vorgegeben werden, durch die dort zuständige internationale Seeschifffahrtsorganisation. Das heißt, Verkehrsregeln zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit von Transporten oder auch Vorschriften, wo genau diese Schiffe fahren müssen. Die müssen wir über die Vereinten Nationen regeln, über die IMO. Das können wir machen per Antrag und da gibt es auch bereits eine Diskussion innerhalb dieser IMO zu Fragen der Schiffssicherheit. Haben wir zum Beispiel die richtigen Vorschriften für den Transport von Elektroautos? Haben wir hier die richtigen auch Vorschriften für Brandbekämpfungsanlagen? All das sind Fragen, die man schon diskutiert und die man natürlich jetzt auch noch angesichts dieses Unglücks nochmal sehr, sehr viel stärker in den Blick nehmen muss und auch voranbringen muss.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung, Sebastian Unger. Und Herr Unger, mit Blick auf Naturräume wie Meere haben wir ja im Prinzip so ein Dauerspannungsverhältnis aus Schutznotwendigkeit und auch Nutzungsinteresse. Wenn wir uns jetzt mal genauer die Nordsee auch vielleicht angucken, das Wattenmeer, Sie haben es schon genannt, ist ein besonderer Schutzraum. Es gibt gleich mehrere rechtliche Schutzinstrumente, Nationalpark, Natura 2000, zusätzlich ausgewiesene Naturschutzgebiete und trotzdem darf da gefischt werden. Wie passt das denn zusammen?
Genau, also man denkt natürlich erstmal, wenn man über Naturschutzgebiete spricht, dass dort sämtliche Nutzung ausgeschlossen ist, die einen negativen Einfluss auf die dortige Meeresumwelt, auf Tiere und so weiter, die dort leben, haben könnte. Das ist leider nicht der Fall, das muss man wirklich so sagen. Also wir haben eine sehr gute Schutzgebietskulisse, insofern, dass wir wirklich viele Gebiete ausgewiesen haben, auch die richtigen zum größten Teil. Wir haben über 40% Meeresschutzgebiete in deutschen Gewässern. Das ist sehr gut. Damit übererfüllen wir schon die internationalen Ziele. Aber wir müssen uns auch selbstkritisch wirklich hinterfragen, ob wir, und die Antwort kann ich Ihnen gleich auch liefern, wir sind nicht gut genug dabei, wirklich die Meeresumwelt in den Schutzgebieten unter Schutz zu stellen. Dazu gehören zum Beispiel schädliche Fangtechniken. Es ist klar, dass durch bestimmte, beispielsweise Schleppnetze, der Meeresboden sehr stark gestört wird. Es gibt Beifang von Seevögeln. Das sind also ja genau die Arten, die wir in diesen Gebieten unter Schutz stellen wollen. Und das muss sich natürlich ändern. Wir sind dabei. Wir haben jetzt gerade tatsächlich in diesem Frühjahr auch in der deutschen Nordsee, in der ausschließlichen Wirtschaftszone. Das sind diese Gebiete, die so ein bisschen weiter draußen liegen. Und dort in unseren Meeresschutzgebieten jetzt erste fischereiliche Beschränkungen eingeführt. Das haben wir unter anderem sogar in einem Gebiet auf der Amrumbank. Da gibt es ein Schutzgebiet, wo auch tatsächlich Fischerei komplett ausgeschlossen ist. Ein Punkt, den man aber hier auch nochmal wieder auch im Blick haben muss, ist auch leider bei der Fischerei. Es ist so ähnlich kompliziert wie bei der Schifffahrt. Auch hier können wir nicht einfach entscheiden als Bundesregierung und sagen, nach bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Befassungen mit unseren auch Betroffenen der Fischerei und so weiter, würde man jetzt denken, das sind Gebiete, die wir auch aus der Fischerei rausnehmen können. So leicht ist das leider hier auch nicht, weil das nämlich eine Zuständigkeit ist, die wir über die Europäische Union regeln müssen. Das heißt, auch hier müssen wir mit allen EU-Partnern Regeln erlassen für wirklich die Fischerei bei uns in der Nordsee. Und diese Gebiete, die ich gerade erwähnte, die wurden beispielsweise durch einen europäischen Rechtsakt fischereilich geregelt.
Und der Bedarf nach Fisch ist ja auch da. Das heißt, der Fisch, der bei uns nicht gefangen wird, wird dann woanders gefangen.
Da haben Sie recht. Ich sage immer ganz gerne, unser größter Fischereihafen ist der Frankfurter Flughafen, weil tatsächlich ein ganz, ganz großer Teil der Fischressourcen oder der Fische, die wir hier in Deutschland auch essen, die werden eingeführt. Die werden nicht bei uns gefangen. Das heißt, auch wir als wirklich großer Markt für Fischprodukte haben eine Riesenverantwortung, die darüber hinausgeht, über die Fischerei bei uns in Nord- und Ostsee, sondern wir müssen uns auch sehr, sehr stark engagieren für die Frage, wie weltweit eigentlich nachhaltige Fischerei aussehen kann. Die gute Nachricht ist, Schutz und Nutzen schließen sich eben nicht aus, sondern es gibt ganz, ganz tolle Erkenntnisse, die auch wissenschaftlich belegt sind, dass Meeresschutzgebiete dazu führen, dass Fischbestände eben stark anwachsen und dass in den Zonen außerhalb um diese Meeresschutzgebiete die Fischerei sogar höhere Erträge haben kann. Das heißt, wir müssen rauskommen aus der Überfischung, aus der Übernutzung rein in eine Art der Bewirtschaftung, die sowohl gut für die Meeresumwelt sind, als auch für die Fischbestände und auch für die Fischer. Denn das ist auch eine Tragödie, wenn man sieht, wie wirklich die Fischerei also in den Küstengebieten bei uns auch ganz stark zurückgeht. Da bricht auch wirklich eine Kultur weg, die wir unbedingt ja auch erhalten wollen und auch Zukunft in den Küstenländern erhalten wollen.
Vor diesem Hintergrund unterstützen Sie die Forderung von Naturschützerinnen und Naturschützern nach mehr Nullnutzungszonen?
Auf jeden Fall, das ist auch ganz wichtig und wir haben das auch uns auch vorgenommen als Bundesregierung. Wir wollen bei den Meeresschutzgebieten auch solche Nullnutzungszonen einführen. Wie gesagt, wir haben das zum Teil ja schon, sind wir auf dem Weg in diese Richtung. Es ist auch aus meiner Sicht nicht nur eine Maßnahme, die für den Naturschutz wichtig ist, sondern insgesamt auch darüber hinaus für eine nachhaltige Nutzung der Meere insgesamt. Dafür brauchen wir Ruheräume, wo sich die Natur regenerieren kann. Ein stabiles Meeresökosystem ist wirklich die Voraussetzung für vieles, für eine nachhaltige Nutzung. Und Sie sprachen letzte Woche mit Stefan Rahmstorf, auch der Klimaschutz ist auf wirklich intakte Meeresökosysteme angewiesen. Und dafür müssen wir die Meeresumwelt erhalten.
So sehr ich das auch nachvollziehen kann, also Rückzugsräume zur Regeneration zu schaffen, beobachte ich schon auch in der Politik die Tendenz, verstärkt darauf zu setzen, also Nullnutzungszonen auszuweisen, die Natur sozusagen in einen Raum zu verweisen. Da kann sie sich ausleben. An anderer Stelle gerät sie aber immer stärker unter Druck. Kann denn das als Konzept funktionieren?
Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und ich selbst bin auch etwas skeptisch, wenn es darum geht, dass wir sehr stark entlang von so definierten Grenzen, hier ist Natur, da ist Nutzung, mindestens 30%, also wie viel Schutzgebiete brauchen wir eigentlich? Wir müssen tatsächlich insgesamt einen anderen Umgang mit den Meeren finden. Und das gilt natürlich dann auch für die Gebiete außerhalb der Meeresschutzgebiete. Das wird jetzt wieder mit Blick auf die Nordsee natürlich sehr, sehr viel schwieriger, wenn man einen so wirklich hochindustrialisierte Küstenstaaten wie Deutschland, wie die Niederlande, relativ kleine Meeresräume haben. Wenn Sie sich die Pläne anschauen für unsere Meeresraumplanung, da liegt nicht nur viel nebeneinander, sondern da sind sehr, sehr viele Nutzungen sind übereinander und Nutzungsansprüche übereinander gestapelt. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber eben eine, der wir uns stellen müssen.
Der Platz in der Nordsee wird ja auch knapper, weil wir dort mehr Energie erzeugen wollen. Offshore-Windenergie, da hat die Bundesregierung hohe Ausbauziele formuliert. 30 Gigawatt bis 2030, 70 Gigawatt bis 2045 und zum Vergleich Ende 2022, da waren gerade mal 8 Gigawatt installiert. Das heißt, da kommt noch einiges, insbesondere auf die Nordsee zu. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich zumutbar?
Der Ausbau der Offshore-Windenergie ist für den Meeresschutz eine große Herausforderung. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und gleichzeitig sehen wir natürlich gerade als Meeresschützer die absolut zwingende Erfordernis, dass wir den Klimaschutz wirklich schnellstmöglich voranbringen, dass wir da in diesem Kontext auch die Energiewende hinbekommen. Ein Industrieland wie Deutschland hat hier eine ganz besondere Verantwortung, nicht nur, weil wir unsere Emissionen runterbringen müssen, sondern weil wir auch zeigen müssen, wie das eigentlich funktionieren kann, und zwar auf eine naturverträgliche Art und Weise. Und das sehen wir natürlich als Meeresschützer ganz besonders. Der Klimawandel, Sie kennen die Zahlen und auch gerade die Fakten, der Nordatlantik, die Nordsee sind so warm jetzt wie nie zuvor. Also das sind alles Dinge, die uns sehr besorgt machen, und deswegen sehen wir natürlich die Notwendigkeit, wir müssen auch die Energiewende voranbringen. Und gleichzeitig konkret für natürlich die Meeresnatur in der Nordsee, für beispielsweise Zugvögel, für auch natürlich beim Bau insbesondere die Lärmauswirkungen für Schweinswale, all das sind große Gefährdungen für Arten, die auch bereits jetzt schon unter Druck sind. Und was wir hier tun müssen, ist natürlich zum einen wirklich schon in der Bauphase, dass wir die notwendigen Maßnahmen machen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel wird beim Rammen von solchen Offshore-Installationen werden Blasenschleier um diese Installation gelegt, die dann die Schallauswirkungen auf die Schweinswale beispielsweise, die besonders betroffen sind, reduzieren. Ist natürlich die Frage, wann baut man? Das sind alles Dinge, die wir regeln können, die wir im Griff haben und mit denen wir auch die Einflüsse versuchen, so gering wie möglich zu halten.
UmweltschützerInnen kritisieren aber ja auch, dass es durch das Wind-auf-See-Gesetz möglich gemacht worden ist, tatsächlich Flächen in Naturschutzgebieten konkret auszuweisen, um dann eben ausreichend Flächen für die 70 Gigawatt bereithalten zu können. Widerspricht das, also der Bau von Offshore-Windenergie in konkreten Schutzgebieten, nicht eigentlich allen Notwendigkeiten, die wir gerade besprochen haben?
Das ist richtig. Also um auf diese großen Ausbauzahlen zu kommen, muss man möglicherweise auch Flächen in den Blick nehmen, dann am Schluss, die jetzt eben als Meeresschutzgebiete ausgewiesen sind. Aber da ist zumindest unser Verständnis, dass das wirklich Gebiete sind, die wirklich als allerletztes sozusagen dafür in Frage kommen. Und wir sind bei Gebieten wie beispielsweise der Doggerbank, das ist so ein Gebiet, was sehr weit draußen liegt. Das ist so eine Sandbank in der Mitte der Nordsee, die aber ökologisch sehr, sehr wichtig ist, aber eben auch relativ flach. Das heißt, die Offshore-Windindustrie würde da natürlich gerne bauen. Da sind wir jetzt beispielsweise mit gemeinsamen Studien mit der Windindustrie dabei, auch erstmal genau zu untersuchen, wie kann das eigentlich funktionieren? Wie lassen sich der Ausbau der Windenergie und der Naturschutz zusammenbringen? Es schließt sich nicht vollkommen aus. Ein Punkt, der natürlich dem Meeresschutz hier erstmal auch gewisse Vorteile bringt, ist, dass in diesen großen Windparks die Fischerei ausgeschlossen ist. Das heißt, es wird auch für den Meeresboden wird es natürlich auch neue Ruheräume geben. Es werden sicherlich Veränderungen kommen durch die großen Betonfundamente. Wir verändern was, aber möglicherweise kann das auch im Einzelfall auch zu Entwicklungen führen, die für die Meeresumwelt gar nicht so schlecht sind. Aber für Seevögel sieht das sehr, sehr viel natürlich auch dramatischer aus, die durch solche Anlagen auch vertrieben werden. Das heißt, hier gibt es auch kein Schwarz oder Weiß, sondern man muss wirklich schauen, wie man den Ausbau im Einzelfall wirklich naturverträglich hinkriegt.
Wieso ist es in Ordnung, für diese Technologie Einschnitte beim Naturschutz hinzunehmen, wenn es um neue Förderfelder für Öl und Erdgas geht, aber nicht?
Das ist natürlich erstmal eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wir als Meeresschützer schauen natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf. Was ist sozusagen die Störung der Meeresnatur? Wenn wir allerdings die Gesamtgleichung sehen, ich sagte ja schon, wie wichtig wirklich der Klimaschutz für den Meeresschutz ist, das ist wirklich ein ganz eng miteinander verzahntes Feld, dann ist natürlich der Ausbau von erneuerbaren Energien etwas, was sozusagen auch relativ viele Vorteile natürlich für den Meeresschutz bringt. Und auch die Risiken von Offshore-Windenergie und anderen meeresbasierten Erneuerbaren ist natürlich viel geringer. Bei der Öl- und Gasindustrie gibt es routinemäßig Einträge von Öl über sogenanntes produziertes Wasser, also wo aus den Ölquellen, wenn sie langsam älter werden, nicht mehr so stark produzieren, wird mit quasi Druck Wasser in die Quellen gegeben und am Ende wird auch davon sogenanntes produziertes Wasser wieder in die Meeresumwelt routinemäßig reingepumpt. Wir haben da also regelmäßig Öleinträge, auch von anderen Schadstoffen. All das sind Dinge, die wir natürlich bei den Erneuerbaren so nicht haben.
Im Greifswalder Bodden ist jetzt eine Pipeline für Erdgas geplant, um das Erdgas vom umstrittenen LNG-Terminal auf Rügen zum Anschluss nach Lubmin zu bringen. 50 Kilometer neue Pipeline. Da stellen wir den Naturschutz hinter ein neues fossiles Produkt. Warum geht's da?
dem Vorhaben, eine LNG-Terminal auf Rügen zu installieren. Das ist ja der Hintergrund für die dann notwendige Anbindung durch den Greifswalder Bodden in das Gasnetz an Land. Hat die Bundesregierung in dieser Situation der wirklichen Energiekrise, in der wir uns befinden, aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, entschieden, dass wir unsere LNG-Infrastruktur ausbauen müssen? Der Standort auf Rügen bietet sich aus diesen infrastrukturenergiepolitischen Gründen an als günstiger Standort, um eben das Netzsystem an Land zu nutzen. Aus Sicht des Meeresschutzes wünschen wir uns, dass dieses Projekt nicht notwendig wäre. Also es gibt da Gründe natürlich, der Greifswalder Bodden ist ein sehr, sehr wichtiges, leider schon sehr stark geschädigtes Ökosystem. Deswegen würden wir da aus Sicht des Meeresschutzes gerne darauf verzichten. Und das ist ja ein Vorhaben, was noch nicht genehmigt wurde. Das Verfahren läuft. Die Behörden des Landes Mecklenburg-Vorpommerns prüfen sozusagen jetzt im Genehmigungsverfahren. Und ich gehe davon aus, dass sie die ganzen Argumente, die dafür oder gegen das Projekt sprechen, auch gründlich abwägen werden.
Herr Unger, ich hatte eingangs noch ein Thema genannt, was ich gerne auch noch mit Ihnen etwas vertiefen würde. Das ist der Tiefseebergbau. Mhm. International ja auch durchaus derzeit ein umstrittenes Projekt. Deutschland ist erstmal dagegen. Warum?
Also ist es so, beim Tiefseebergbau, da vielleicht einfach als Hintergrund für die Hörer, sprechen wir über die Gebiete wieder, die jenseits nationaler Hoheit liegen. Und das sind Zonen, die wirklich richtig weit draußen sind, beispielsweise im Pazifischen Ozean. Dort hat eine internationale Organisation mit Sitz in Kingston auf Jamaika die Zuständigkeit, und die Mitgliedstaaten dort verhandeln zurzeit über die Frage, wie und ob dieser Tiefseebergbau zulässig ist und stattfinden kann. Und es ist so, dass wir als Bundesregierung erstmal akzeptieren müssen, dass in diesem internationalen Seerecht, das habe ich anfänglich ja erwähnt, also dieses Grundgesetz für die Meere, da ist der Tiefseebergbau erstmal als Möglichkeit so vorgesehen. Der soll sogar regelrecht gewisserweise gefördert werden. Demgegenüber steht auch im Seerechtsübereinkommen die Verpflichtung, und das ist kein irgendwie Ausbalancieren, das ist wirklich eine rechtliche Verpflichtung, die Meeresumwelt zu schützen. Und wir als Bundesregierung sind eben der Auffassung, dass wir in der jetzigen Situation, wo wir so gut wie gar nichts über diese Tiefseeökosysteme wissen und das, was wir jetzt zunehmend herausfinden, was unsere Forscher aus der wirklich hervorragenden deutschen Meeresforschung zunehmend herausfinden, ist absolut faszinierend. Das sind hochgradig spezialisierte Lebensräume, sehr artenreich, aber auch sehr, sehr empfindlich. Das heißt, wir können im Moment überhaupt nicht abschätzen, welche Folgen so ein Tiefseebergbau hätte. Das heißt, in dieser Situation, wo wir zwar rechtlich international sozusagen diese Möglichkeit durch Seerechtsübereinkommen haben, Tiefseebergbau zu machen, sagen wir, wir können es aber jetzt nicht genehmigen. Und deswegen haben wir diese vorsorgliche Pause, Precautionary Pause, so heißt es dort im Jargon der Internationalen Seebodenbehörde, eingelegt. Und wir sagen, bis auf Weiteres können wir diese Aktivitäten nicht unterstützen. Und wir haben selbst als Bundesregierung auch Lizenzgebiete. Und die werden wir auch nicht ausbeuten, beziehungsweise da auch keine Anträge unterstützen.
Wir könnten jetzt noch über die Plastikverschmutzung der Meere sprechen, über die Herausforderung, Weltkriegsmunition zu bergen und welche Kosten das mit sich bringt. Wir könnten über die Gefahr von Wracks unter Wasser sprechen und die Treibstofftanks, die mit ihnen gesunken sind. Es gibt viele Probleme, die mit Blick auf die Meere zu lösen sind. Ich würde zum Abschluss von Ihnen deshalb sehr gerne wissen, was stimmt Sie in Ihrer Arbeit zuversichtlich und was treibt Sie an, weiterzumachen?
Mich treibt zunächst erstmal wirklich die Faszination der Meere an. Das ist so mein ganz persönlicher eigener Antrieb. Also wirklich diese unglaubliche Weite, die faszinierenden Lebewesen dort. Und diese Begeisterung teilen ganz, ganz viele Menschen. Und das ist auch ein großes Momentum immer wieder für den Meeresschutz. Das sehen wir bei uns hier natürlich an den Küsten, aber auch wirklich weltweit. Und die Meere verbinden und vereinen wirklich auch die Menschen weltweit. Und das haben wir auch gesehen, trotz dieser multilateralen Spannung, vor denen wir gerade stehen, haben wir es geschafft, dieses Abkommen zum Schutz der Hohen See jetzt gemeinsam zu verhandeln. Wir haben wirklich auch mit Zustimmung von weitestgehend allen Staaten haben wir Ziele gesetzt, wie dass wir mindestens 30% der Weltmeere unter Schutz stellen wollen. Wir haben jetzt die erwähnten das Plastikmüllabkommen, ein Thema, was eine Riesenbedeutung hat, die Verschmutzung durch eben Plastikmüll. Und auch hier wollen wir jetzt wirklich als Staatengemeinschaft gemeinsam vorangehen. Und das zeigt, dass wir selbst in diesen Phasen und Zeiten, wo wir wirklich in den Abgrund zum Teil schauen, im Multilateralismus es hinbekommen, beim Meeresschutz zusammenzuarbeiten. Insofern hoffe ich und wünsche mir sehr stark, dass vom Meeresschutz auch Zeichen ausgehen und auch Signale für die Zusammenarbeit wirklich zwischen den Staaten.
Herr Unger, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.